It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Eitorf, 7. August 2001. Es ist später Nachmittag und sie soll ihre Kollegin im Schichtdienst in der Spielhalle ablösen. Doch als sie dort ankommt, ist die Tür zu ihrer Überraschung verschlossen. Sie öffnet sie mit ihrem Schlüssel, tritt ein und erstarrt. Der Boden ist voller Blut. Sie folgt der Spur des Blutes bis zur Toilette. Was sie dort sieht, wird sie nie mehr vergessen. Die Kollegin kniet blutüberströmt vor der Toilette. Sie ist tot.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Hier sprechen wir an jedem zweiten Donnerstag über Verbrechen und Kriminalfälle aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist heute wieder meine Kollegin Sabrina Bauer aus der Online-Redaktion. Hi Sabrina.
Hallo Anna.
In dieser Folge geht es um einen Mordfall in Eitorf, der mehr als 20 Jahre zurückliegt.
Als du mir den Fall zugeschickt hast, hast du mich vorgewarnt. Achtung, das ist richtig fies. Und das ist der Fall auch.
Ja, ich dachte, da spreche ich für dich eine kleine Warnung aus, bevor du dich mit dem Material beschäftigst. Wie wir schon im Intro gehört haben, ereignet sich dieser Mord in einer Spielhalle in Eitorf zu einer Uhrzeit, zu der die meisten Menschen eher zur Arbeit gehen oder ihre Kinder in die Kita oder zur Schule bringen. Nämlich gegen 8 Uhr früh am 7. August 2001. Da wird die 61-jährige Angestellte der Spielhalle, Birgit M., so nennen wir sie hier, ermordet. Kurzer Disclaimer, wir haben wieder alle Namen in diesem Fall geändert. Ja, was ist an dem Tag passiert? Und auch an euch an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, eine kleine Vorwarnung. Diese Tat, die ist wirklich ganz besonders brutal und die Schilderung ist nichts für schwache Nerven.
Fangen wir erstmal von vorne an. Die 61-jährige Birgit M. arbeitet als Aufsicht in der Spielhalle und hat an dem Tag Frühschicht. Sie fährt mit dem Auto zur Arbeit, parkt ihren Wagen auf dem Parkplatz auf der Rückseite der Spielhalle. Sie schließt die Tür auf, schaltet Überwachungskameras an, staubsaugt den Innenbereich und fegt vor der Tür. Dann verlässt sie die Spielhalle, schließt die Tür ab und geht zu einem Supermarkt, der sich nur ein paar Meter entfernt befindet und kauft dort Würstchen und Joghurt ein. Das kann der Verkäufer im Supermarkt später als Zeuge belegen. Auf dem Weg zurück zur Spielhalle begegnet sie dann ihrem Mörder.
Ja, und den jungen Mann, der ihr da entgegenkommt, den kennt sie. Der ist 28 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und ein Stammgast, kann man so sagen, der regelmäßig kleinere Beträge in dieser Spielhalle verzockt. Mal sind es 10 Mark, mal 20 oder auch 30. Was passiert dann?
Er geht zunächst an der Spielhalle vorbei, wohl auch, weil die Eingangstür verschlossen ist. Auf dem Weg muss er dann aber Birgit M. begegnet sein. Gemeinsam gehen die beiden dann zurück zur Spielhalle. Um 8.09 Uhr schließt Birgit M. die Tür der Spielhalle wieder auf und beide betreten das Gebäude. Das ist auf der Überwachungskamera zu sehen.
Ja, was dann passiert, das lässt sich nur grob rekonstruieren, denn die Überwachungskameras, die werden zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet.
Aus dem Urteil. Was in den folgenden Minuten genau passierte, konnte die Kammer nicht in allen Einzelheiten feststellen. Fest steht jedenfalls, dass der Angeklagte um 8.11 Uhr die Videoüberwachung deaktivierte und anschließend mit dem Schlüssel des Opfers die Tür der Spielhalle von innen verschloss. Den Schlüsselbund, an dem sich ein kleiner, weiß-blauer Elefant befand, ließ er im Schloss stecken.
Er wirft die Frau zu Boden, tritt ihr ins Gesicht, sowie gegen den Kopf, den Nacken und den Hals. Sie beginnt stark zu bluten. Dabei bricht er ja auch einen Teil ihrer festen Zahnprothese heraus. Dann schleppt er sie in die Herrentoilette. Dabei verletzt er sie bereits sehr schwer. Die Obduktion ergibt später, die 61-Jährige erstickt, weil der Täter ihren Hals auf den Toilettenrand drückt. Anschließend stopft er Papierhandtücher und eine Rolle Toilettenpapier in die Kloschüssel, drückt den Kopf seines Opfers in die Toilette und betätigt die Wasserspülung. Dadurch wollte er sein Opfer ertränken.
Zu der Zeit ist Birgit M. wohl schon tot. Bei der späteren Obduktion lässt sich kein Wasser in den Atemwegen und Lungen feststellen, was dafür spricht, dass sie zu der Zeit bereits schon tot war.
Ja, also das ist wirklich, wie wir schon gesagt haben, eine absolut grauenhafte Geschichte, was da passiert ist. Ja, was macht der Täter im Anschluss? Er leert die Kasse und flieht, und zwar mit 1937 D-Mark durch ein Hoffenster. Den Tresor öffnet er nicht, obwohl der Schlüssel ebenfalls in der Kasse liegt. Ein Mord also für nicht mal 2000 Mark Beute. Was macht der Mann nach der Tat?
Tja, was macht man danach? Er fährt zum Haus seiner Eltern, wo er zu der Zeit wieder wohnt. Dort zieht er die blutverschmierten Klamotten aus, wäscht sich und versteckt seine blutverschmierten Turnschuhe im Keller sowie einen Teil der Beute in einem Blumentopf. Dann geht er zum Bahnhof und fährt mit dem Zug nach Hennef. Dort kauft er sich in einem Schuhgeschäft neue Lederschuhe und spielt in einer Spielhalle an Automaten. Dann ruft er die Mutter seiner kleinen Tochter an. Er lebt mit den beiden nicht mehr zusammen. Das Mädchen soll am nächsten Tag im Krankenhaus operiert werden. Er fragt nach, ob sie dafür noch etwas benötigt. Ein paar Kinderschlappen ist die Antwort. Also geht er zurück ins Schuhgeschäft, wo er für sich schon Schuhe gekauft hat, und kauft dort ein paar Kinderschlappen. Danach besucht er wieder zwei Spielhallen und verzockt mindestens 400 D-Mark. Am frühen Abend fährt er zur Mutter seiner Tochter und übernachtet auch dort.
Ja, und was da wirklich das Bemerkenswerte ist, alle Zeugen, die ihn nach der Tat gesehen haben, beschreiben den Mann als äußerlich zumindest völlig normal. Also der hat offenbar einen total ruhigen und unauffälligen Eindruck, so die Zeuginnen und Zeugen, gemacht.
Und während er seine Beute verspielt und shoppen geht, liegt das Opfer Birgit M. in der Toilette der Spielhalle. Die Tote wird erst gefunden, als ihre Kollegin gegen 16.30 Uhr zum Spätdienst in die Spielhalle kommt. Sie wundert sich, dass die Eingangstür verschlossen ist. Durch die Scheibe erkennt sie, dass der Schlüssel von Birgit M. im Schloss steckt. Sie sieht zwar, dass im Eingangsbereich Licht brennt, aber der Bereich um die Kasse und der hintere Bereich sind dunkel, also alles unnormale Sachen. Sie geht deswegen zur Hintertür und betritt von dort aus die Spielhalle. Auf dem Boden an der Theke findet sie die Brille von Birgit M. und sieht auch die Blutspur, die sie dann bis zur Herrentoilette führt. Und dort findet sie schließlich auch die Tote.
Ja, das muss für die Kollegin auch ein echter Schock gewesen sein. Also klar, die hat schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht. Es ist jetzt nicht alles wie immer, aber dann die Kollegin so zugerichtet, tot da zu finden, muss schrecklich gewesen sein.
In den Gerichtsakten steht auch, dass sie sich danach in psychotherapeutischer Behandlung befindet.
Ja.
So wie auch der Ehemann der Toten.
Ja, verständlich. Wie geht die Polizei dann vor und wie kommt sie dem Täter schließlich auf die Schliche?
Ja, die Polizei richtet erstmal eine 16-köpfige Mordkommission unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Andreas Pradell und Wolfgang Komp von der Bonner Staatsanwaltschaft ein. Die Spielhalle bleibt vorerst für die Spurensicherung geschlossen. Die Polizei geht zunächst von einem Raubmord aus und ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Die Ermittler versuchen den Tag genau zu rekonstruieren. Und dafür brauchen sie jeden Anhaltspunkt. Ab wann war die Spielhalle verschlossen? Die Zeugen sollen sich auch melden, wenn sie an dem Tag vor der verschlossenen Tür gestanden haben. Und dann finden die Ermittler auf der Fensterbank des Hoffensters einen Fußabdruck oder einen Schuhabdruck.
Mhm. Das heißt, das deutet darauf hin, dass der Täter da rausgeklettert sein muss. Zeugen oder Zeuginnen gibt es für die Tat selbst natürlich nicht. Aber es gibt ja Überwachungskameras in der Spielhalle. Wir wissen dadurch, dass Birgit M. die Überwachungsanlage bei ihrem Schichtbeginn wie immer angeschaltet hat. Und auf den Aufnahmen des Tattags ist auch zu sehen, wie sie dann gemeinsam mit dem Täter um 8.09 Uhr, das hast du eben schon gesagt, die Spielhalle betritt. 2 Minuten später aber zeigt das Band nichts mehr, denn die Überwachungsanlage wurde abgeschaltet.
Generalanzeiger Bonn, 10. August 2001. Polizisten haben in Waldbröl einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der verdächtig ist, am Dienstag die Angestellte einer Spielhalle in Eitorf getötet zu haben. Wie berichtet, war die 61-Jährige vermutlich einem Raubmörder zum Opfer gefallen.
wer ist jetzt dieser mutmaßliche zu diesem Zeitpunkt noch Täter?
Erdal P. ist zur Tatzeit 28 Jahre alt. Er ist in Deutschland geboren, seine Eltern stammen aus der Türkei. Wie wir schon gehört haben, ist er Vater einer kleinen Tochter, lebt von der Mutter aber mittlerweile getrennt. Er ist verschuldet, mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Eigentumsdelikten und steht unter Bewährung.
Es ist relativ ungewöhnlich, wo der Angeklagte festgenommen wird, oder?
Ja, und zwar im Krankenhaus, wo er seine 4-jährige Tochter besuchen möchte. Mhm. In einer ersten Vernehmung der Polizei streitet der 28-Jährige auch ab, was mit der Tat zu tun zu haben.
Bis zum Prozess vor dem Bonner Schwurgericht Mitte Januar 2002 sitzt er dann in Untersuchungshaft. Er wird wegen Mordes an der 61-Jährigen angeklagt. Für den zuständigen Staatsanwalt ist es eine ganz besonders brutale, menschenverachtende und auch entwürdigende Tat. Also wenn man sich das vorstellt, wie der da die vor der Toilette hat knien lassen und sie da versucht hat zu ertränken, das ist wirklich absolut verständlich, dass das vom Staatsanwalt so gesehen wird. Und es ist ein Mord, der zur Ermöglichung eines Raubes begangen wurde, also aus Habgier. Laut Anklage wurde ein Menschenleben für einen eher geringen Betrag gnadenlos vernichtet. Der Staatsanwalt geht in der Anklage auch von besonderer Schwere der Schuld aus. Da kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen. Wie gehen die Ermittler jetzt vor? Für die Tat gibt es schließlich keine Zeugen, nur die Aufzeichnung der Überwachungskameras.
Richtig, es gibt zum einen die Kameraaufzeichnung. In der Spielhalle waren zwei Kameras installiert, die einmal den Eingangsbereich und den hinteren Bereich überwacht haben. Die Signale gingen dann an einen Videorekorder im Aufsichtsbereich der Spielhalle. Pro Tag wurde auf einer Videokassette im Wechsel immer ein Bild aus jeder Kamera aufgezeichnet, jeweils mit Einblendung der Uhrzeit. Deswegen wissen wir auch ganz genau, wann das Opfer die Spielhalle verlassen hat und wann sie mit dem Täter wieder die Spielhalle betreten hat. Die Mitarbeiter konnten die Bilder auf einem Kontrollmonitor ansehen. Und jeden Tag wurde die Kassette getauscht und mit dem jeweiligen Wochentag beschriftet. Am Tattag zeichneten die Videokameras ab 7.43 Uhr auf.
Naja, und man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass das so deutlich überwacht wurde, kameratechnisch. Das deutet ja schon darauf hin, dass das eine schützenswürdige Einrichtung irgendwo war. Also, dass die Angst hatten, dass da wahrscheinlich Raub, Diebstahl etc. passieren können. Das ist ja auch logisch. Da sind ja wahrscheinlich größere Mengen Geld in den Automaten und in den Kassen drin, ne? Wie wir aber gesagt haben, zeigen die Aufnahmen vom Tattag nur, dass Erdal P. und das Opfer gemeinsam die Spielhalle betreten. Nicht aber, ob und wie er sie angegriffen oder getötet hat. Für den Mord gibt's, wie gesagt, keinerlei Zeugen.
Ja, und Erdal P. gibt vor Gericht zunächst nur zu, an jenem Morgen mit der 61-Jährigen die Spielhalle betreten zu haben. Das, was man auch auf den Bändern sieht. Aber er behauptet, er habe dort nur kurz Geld gewechselt und sei sofort wieder gegangen. Mit dem Mord hätte er nichts zu tun.
Was ist der Angeklagte für ein Mensch?
Ich habe mir unsere Gerichtsberichte angesehen und dort schreibt unsere Gerichtsreporterin, dass der Angeklagte, während der Vorsitzende des Schwurgerichts Udo Buhren seinen Lebensweg nachzeichnet, hält der Angeklagte den Kopf gesenkt. Er ist als ältester Sohn türkischer Gastarbeiter in Aydorf aufgewachsen. Mit seiner Mutter und den Geschwistern verstand er sich gut, aber sein Vater hätte viel zu hohe Anforderungen an ihn gestellt und ihn auch geschlagen. Erdal P. brach mehrere Ausbildungen ab und arbeitete nur zeitweise. Auch zum Zeitpunkt der Tat war er arbeitslos.
Ja, also ein toller Lebensweg war das sicherlich nicht, den er da bisher hinter sich hatte, denn auch vor Gericht stand er ja nicht zum ersten Mal, ne? Schon im Alter von 14 Jahren musste Erdal P. sich zum ersten Mal vor Gericht verantworten, weil er einem Bekannten 110 D-Mark gestohlen hat. Dafür wird er dann zu 30 Stunden Sozialarbeit verurteilt. Und weil er die Sozialstunden nicht ableistet, muss er für eine Woche in den Jugendarrest. Erst als ihm zwei weitere Wochen Jugendarrest drohen, arbeitet er diese Strafe endlich ab.
Ja, und das Muster wiederholt sich ein bisschen. 4 Jahre später bricht er mit einem Komplizen in eine Spielhalle ein und stiehlt mehrere tausend Mark Bargeld sowie Spielmünzen. Dafür wird er erneut zu 40 Sozialstunden verurteilt. Auch dieses Mal leistet er die Stunden nicht ab und muss stattdessen für eine Woche in Arrest. Wieder 4 Jahre später wird er wegen der unerlaubten Einfuhr und dem Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Er hatte gemeinsam mit einer weiteren Person 300 Gramm Haschisch in einem Coffeeshop in den Niederlanden gekauft. An der Grenze wurden sie von Zollbeamten kontrolliert. Er war zu der Zeit selbst abhängig.
Aber es geht noch weiter mit der kriminellen Karriere.
Genau, die Liste ist lang. 1997 wird er wegen Computerbetrugs in 16 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung sowie zu 50 Stunden Sozialarbeit verurteilt. Er hatte die Scheckkarte seiner Freundin, also der Mutter seines Kindes, entwendet und damit insgesamt 4.300 D-Mark abgehoben. 2/3 der Strafe, also ein Großteil der Strafe, musste er im Gefängnis absitzen. Der Rest wird dann zur Bewährung ausgesetzt.
Das klingt irgendwie alles nach jemandem, der nicht 3 Meter vorausdenkt, ne? Also der überhaupt nicht darüber über seine Zukunft nachdenkt oder auch nur darüber, was in den nächsten Tagen passieren kann. Und der ist ja anscheinend auch sehr passionierter Spieler, will ich mal so sagen. Vor dem Mord war er nämlich bereits seit 10 Jahren regelmäßig in Spielhallen zu Gast und spielte dort an diesen, ja, an diesen typischen Daddelautomaten um Geld, ne?
Genau. Trotzdem stellt das Gericht bei ihm keine Anzeichen für eine pathologische Spielsucht fest. Also das ist der offizielle Begriff, wenn wir von Spielsucht sprechen.
Ja, wir hören uns mal an, wie das Gericht zu dieser Einschätzung kommt.
Aus dem Urteil. Bei dem Angeklagten liegt keine pathologische Spielsucht vor. Von pathologischem Spielen oder auch Spielsucht spricht man bei häufigem und wiederholtem episodenhaften Glücksspiel, das die Lebensführung der betroffenen Person beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen und familiären Werte und Verpflichtungen führt. Dieses Krankheitsbild zeichnet sich unter anderem durch einen intensiven Drang zu spielen aus, der durch Willensanstrengung nicht zu unterbrechen ist. Dieses Ausmaß hat die Spielleidenschaft des Angeklagten jedoch nicht angenommen, da er nach seinen Angaben in der Hauptverhandlung nur so lange um Geld gespielt hat, wie er Geld hatte. Ansonsten war er in der Lage, Karten zu spielen oder ganz auf das Spielen zu verzichten. Auch spürte er in der Untersuchungshaft keinen Spieldrang.
Was mich jetzt noch interessiert, also wir haben ja eben schon gehört, der klaut seiner Freundin im Grunde eine Scheckkarte und ja, im Grunde betrügt sie damit um Geld. Wir wissen aber auch, dass er Vater einer kleinen Tochter ist. Also der hat offenbar ein Kind gezeugt und ist ja mit diesem Kind und der Mutter auch noch in Kontakt. Was lässt sich denn über seine familiäre Situation sagen?
Mit 19 Jahren lernt er die Mutter seiner Tochter kennen. Sie ist 14 Jahre älter als er und wo lernen sie sich kennen? In einer Spielhalle. Sie arbeitet da als Aufsicht. Mit ihr lebt er dann von 1994 bis kurz vor der Tat auch in einer Wohnung zusammen. Er muss dann ausziehen, weil er eben ihr das Geld stiehlt. Das war ein Kleinkredit, der eigentlich für den Kauf von 9 Möbeln vorgesehen war. Und er verzockte das Geld einfach. Für den Kredit hatte seine Freundin vor allem gebürgt. Und über ihn lässt sich sagen, wenn er kein Geld zum Spielen hatte, ging er stattdessen in türkische Teestuben und spielte dort Karten.
Also jetzt muss man sagen, zu der Tatzeit ist er ja auch schon fast 30 Jahre alt, also 28. Das ist ja auch kein normales Verhalten. Da kann man ja auch nicht sagen, okay, der ist ja noch so jung und weiß es nicht besser. Wir haben jetzt schon gehört, der verspielt viel Geld, der klaut auch. Wie ist denn seine finanzielle Situation? Hat er Geldsorgen?
Dementsprechend schlecht, ja. Er ließ sich auch schon von der Caritas, also von der Schuldnerstelle der Caritas beraten. Im August, also zum Zeitpunkt der Tat, hatte er Schulden in Höhe von 16.520 D-Mark. Zur Tatzeit ist er arbeitslos und bezieht Arbeitslosengeld. Aber auch in dem Monat hat er sein Girokonto schon um 991 D-Mark überzogen. Er wusste also zum Zeitpunkt der Tat, dass er erst wieder mit der Überweisung der nächsten Arbeitslosenhilfe Ende August rechnen kann und vorher kein Geld hat.
Die Tat, das haben wir eben schon gehört, die war äußerst brutal und ich muss sagen, das finde ich besonders schrecklich und besonders bemerkenswert, weil man kann ja jetzt viel über den Typ sagen. Das war sicherlich ganz objektiv gesehen kein toller Typ, der da seiner Freundin Geld klaut und auch ansonsten kriminell ist. Aber so eine Tat, die bringe ich damit irgendwie nicht so richtig überein. Was kann man zu den Verletzungen sagen?
Ja, die Tat weicht auf jeden Fall von seinen vorherigen Taten ab. Ja, die Obduktion der Toten in der Gerichtsmedizin in Bonn ergibt, die Todesursache war äußere Gewalteinwirkung im Oberkörperbereich. Das Gericht geht von folgendem Tathergang aus. Das lässt sich anhand des Spurenbildes rekonstruieren. Erda P. griff die 61-Jährige also massiv an, warf sie zunächst zu Boden, verletzte sie dann mit Fußtritten ins Gesicht schwer. Möglicherweise verlor sie dabei schon das Bewusstsein. Dann schleppte er die Frau in die Toilette und tötete sie, indem er ihren Hals mit großer Gewalt gegen den Toilettenrand drückte. Jetzt kommt ein Zitat von Richter Buhren, was er dazu gesagt hat während der Verhandlung. Er hat das Opfer in besonders brutaler und verachtender Weise misshandelt, verletzt und getötet. Wir können nur hoffen, dass er nicht so viel mitbekommen hat. So das Zitat von ihm.
Ja, das kann man wirklich nur hoffen, dass sie wirklich relativ schnell bewusstlos war und nicht so große Schmerzen vielleicht erleiden musste. Aber was ich wirklich dann, du hast es gerade schon gesagt, das weicht ja total von dem ab, womit der bisher in Erscheinung getreten ist. Weil der, soweit wir wissen, hat er ja keinerlei Gewaltdelikte auf seinem Kerbholz oder wie man sagt. Es gibt neben der Aufzeichnung der Überwachungskamera, über die wir ausführlich gesprochen haben, noch ein weiteres Beweismittel.
Richtig. Wir haben ja schon gehört, dass er seine Schuhe versteckt hat.
Mhm.
Die waren nämlich blutverschmiert. Das heißt, es werden Blutspuren des Opfers auf den Schuhen gefunden. Und angesichts dieser erdrückenden Beweise, die Videoaufzeichnung, das Blut an seinen Schuhen und weitere Spuren, gesteht er endlich die Tat, beteuert aber, er habe es nicht geplant, das sei alles im Affekt passiert.
Mhm. Ja, er gibt folgende Erklärung vor Gericht ab. Erst behauptet er, dass er nur Geld für ein Zugticket bei Birgit M. hätte wechseln wollen und dann aber durchgedreht sei, als sie mit dem Geld in der Hand auf ihn zukam.
Aus dem Urteil. In den letzten Tagen habe er durch das Spielen nur noch Papiergeld und Kleingeld gesehen. Das Gefühl, das er gehabt habe, als die Frau mit dem Wechselgeld auf ihn zugekommen sei, könne er nicht beschreiben. Es sei so gewesen, als ob ein Teufel zu ihm sage, komm und mach weiter, komm und mach weiter. Es sei wie ein Blackout für ihn gewesen. Er habe nur noch schwarz und rot vor Augen gesehen. Er habe auch noch gesagt, nein, und alles Geld sei geflogen. Das Gefühl könne er nicht beschreiben, denn es sei wie ein Vulkan gewesen, der die ganze Zeit rumort habe und jetzt ausbreche.
Ja, wir haben gerade seine Erklärung vor Gericht gehört. Birgit M. soll dann angefangen haben zu schreien. Dann soll er sie geschubst haben und dann sei sie hysterisch geworden. Dann habe er lange auf sie eingeschlagen und getreten. Sie dann schließlich in die Toilette geschleppt und laut seiner Aussage ging er schon davon aus, dass sie zu dem Zeitpunkt tot war. Er liefert dann eine Erklärung, warum die Papierhandtücher in der Toilette waren.
Mhm.
Er sagt, er wollte damit einfach nur das Blut von seiner Kleidung wischen und die vielen Papierhandtücher, die er dafür benutzt hätte, hätten dann die Toilette verstopft.
Ja, diese recht merkwürdige Schilderung, die nimmt ihm das Gericht aber nicht ab und auch nicht, dass das eine reine Impulstat gewesen sein soll.
Richtig, dazu gibt es aus Sicht des Gerichts einfach viel zu viele Unstimmigkeiten in seiner Schilderung oder in seinen Erklärungsversuchen. Da er ja zum Geldwechseln in die Spielhalle gekommen ist, sollte der Anblick von Papier, Geld und Münzen ihn ja nicht überraschen.
Mhm.
Und auch die Tatsache, dass die Tat mehrere Minuten gedauert haben muss. Also wir haben ja gehört, was er alles gemacht hat und welche Verletzungen sie hatte. Und auch, dass er die Tür zur Spielhalle abschloss und später seine Kleidung wechselte, spricht aus Sicht des Gerichts komplett gegen eine Affekttat.
Na, für mich spricht da auch auf jeden Fall dagegen, dass der einfach erstmal die Überwachungskameras ausmacht, bevor das Ganze passiert. Man sieht ja nichts, ne, von der ganzen Tat. Aber es gibt noch mehr, das gegen seine Darstellung spricht.
Ja, er geht danach wieder in Spielhallen und lässt sich auch dort wieder Geld wechseln.
Mhm.
Also wäre wirklich das Wechselgeld der Auslöser für diese impulsive und grausame Tat gewesen, hätte er sich ja bestimmt nicht freiwillig schon wieder in so eine Situation begeben. Und seine Schilderung passt doch überhaupt nicht zu den Obduktionsergebnissen und der Spurenlage. Für das Gericht steht also fest, dass er Birgit M. töten wollte. Er wollte, dass das Opfer ruhig war. Das gibt er auch zu.
Generalanzeiger Bonn, 30. Januar 2022. Als er die Tat angesichts der drückenden Beweise, die Videoaufzeichnung, das Blut des Opfers an seinem Schuh und weitere Spuren doch gestand, beteuerte er, er habe es nicht geplant, sondern im Affekt getan. Das aber nahm ihm das Gericht nicht ab und Richter Buhren machte ganz deutlich, er tötete sein Opfer aus Habgier und um an das Geld zu kommen. Und das ist Mord.
Ja, was kann man denn zu einem möglichen Motiv des Täters sagen?
Das Gericht sieht zwei mögliche Szenarien. Dass er eigentlich nur zum Spielen in die Spielhalle kam und dann eine kurze Abwesenheit von Birgit M. ausnutzen wollte, um doch ein bisschen Geld aus der Kasse zu nehmen, dann aber von ihr erwischt wurde. Oder aber, dass er Birgit M. gezielt direkt angriff, um eben das Geld an sich zu nehmen.
Also das Erste heißt ja, dass er im Grunde auch deshalb die Kameras hätte ausmachen können, um irgendwie ungestört oder unbemerkt Geld zu klauen. Und dabei hat sie ihn dann erwischt, das wissen wir aber natürlich nicht. So oder so klingt das Ganze verdächtig nach Mordmerkmalen, oder?
Ja, das Gericht erkennt sogar ganz klar zwei Mordmerkmale. Zum einen, weil er aus Habgier tötete und zum anderen, um eine Straftat zu begehen.
Also die Straftat ist dann der Raub des Geldes, okay. Mhm.
Negativ hat die Entscheidung des Gerichts auch beeinflusst, dass er die Tat unter gleich zwei laufenden Bewährungen begangen hat und dass er sein Opfer vor dem Eintritt des Todes in besonders brutaler und gefühlskalter Art misshandelte. Positiv wird ihm aber während der Verhandlung ausgelegt, dass er zumindest das äußere Tatgeschehen dann doch gestanden hat, eine problematische Kindheit hatte, vor allem durch sein Verhältnis zu seinem Vater, und dass er Reue und Bedauern zum Ausdruck gebracht hat. Und es fließt auch mit ein, dass er Geldnot hatte. Wir haben ja gehört, wie viel Schulden er zur Tatzeit hatte.
Also die erkennen da, dass er anscheinend zumindest subjektiv verzweifelt war, ne? Und nur um dem direkt vorzubeugen, das ist jetzt absolut keine Rechtfertigung, auch des Gerichtes nicht, dass er eine schwere Kindheit hatte. Es ist nur eine Erklärung, warum jemand so werden kann. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, ich finde das weiterhin richtig erstaunlich, dass jemand, der bisher in Anführungsstrichen nur durch solche Eigentumsdelikte aufgefallen ist,
kleinere
einmal,
Sachen, ne?
Genau, ja. Dass er so einen Gewaltausbruch auf einmal hat, das ist wirklich für mich nicht zu erklären. Also das kann man wirklich nur so sagen, dass der anscheinend so ein brodelnder Vulkan war, der dann ausgebrochen ist. Wie lautet dann schließlich das Urteil?
Die Kammer verurteilt Erdal P. am 29. Januar 2002 wegen Mordes in Tateinheit mit Raub, mit Todesfolge, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Seine Schuld wiegt für das Gericht besonders schwer. Aber was bedeutet dieser Zusatz im Urteil? Anna, du meintest im Gespräch, dass dir in deinen bisherigen Recherchen zu den Akte Rheinland-Fällen nur wenige Fälle begegnet sind, in denen so eine Schwere der Schuld festgestellt worden ist.
Also du hast recht, mir ist das tatsächlich bisher nur selten begegnet. Mir fällt auf Anhieb definitiv der Fall Hanna ein aus Königswinter. Auch dazu hatten wir schon eine Folge bei Akte Rheinland. Und ich bin einigermaßen sicher, dass auch der Fall Anna aus Königswinter, das Pflegekind, dass da auch die besondere Schwere der Schuld erkannt wurde. Das kann dann vorliegen, wenn Täter oder Täterin sehr brutal vorgegangen sind, dem Opfer große Qualen zugefügt haben oder die Tat insgesamt moralisch sehr verwerflich war. Und stellt ein Schwurgericht im Urteil fest, dass die Schuld des Verurteilten oder der Verurteilten besonders schwer wiegt, ist zudem ausgeschlossen. Und das ist eigentlich für den aus Tätersicht, ich sag's mal so, das Ausschlaggebende. Da ist nämlich ausgeschlossen, dass sie oder er nach 15 Jahren vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. So ist es ja bei der lebenslangen Strafe. Da wird nach 15 Jahren dann erstmals geprüft, ob der oder diejenige gefährlich ist oder ob Täter oder Täterin wieder freigelassen werden können. Wie gesagt, es wird geprüft. Das heißt nicht, dass jemand dann frei kommt auf jeden Fall. Und wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde im Urteil, dann ist das eben von vornherein ausgeschlossen. Dann sitzt du definitiv mehr als 15 Jahre.
Ja, wir haben ja schon gehört, dass so eine Tat eben nicht nur das Opfer betrifft, sondern auch die Angehörigen. Also ihr Mann hat sich danach in psychotherapeutischer Behandlung befunden und auch ihre Kollegin, zumindest bis zum Gerichtsurteil, das wissen wir.
Ja, und ich glaube, das ist gerade bei solchen Fällen wirklich ganz, ganz, ganz offensichtlich, dass so eine Tat immer viele Opfer hat und nicht nur die direkten.
Ja, und damit sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge. Seid auch beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei. Und wenn ihr uns helfen wollt, abonniert unseren Kanal, aktiviert bei Spotify zusätzlich die kleine Glocke, folgt uns auf Instagram und schickt uns dort gerne eine Nachricht mit eurem Feedback.
Ja genau, das könnt ihr auch gerne an podcast@ga.de schicken, wenn ihr lieber eine E-Mail schreibt. Und super wichtig ist für uns weiterhin die Bewertung sowohl auf Apple Podcasts als auch bei Spotify. Bei Spotify ist das inzwischen ein bisschen komplizierter geworden. Da müsst ihr auf der Seite des Podcasts neben der Glocke und dem Einstellungssymbol auf diese drei Pünktchen gehen und da dann bei dem Stern auf Show bewerten. Und da könnt ihr gerne alle Sterne dann nehmen. Das wäre lieb. Also, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.
It's time to get the world talking about Black-led brands. We all have our favorites, our ride or dies, and ones we can count on to help us live our best lives. But we can't keep them all to ourselves. So if you're feeling like a Black Opal beauty, tell somebody. If the lip bar gives you a lip for every drip, let them know. And if your hair is doing the do, shout that out too, because one shout out leads to another and almost half of Black-led brands are discovered by word of mouth. Join Walmart in shouting out your favorite Black-led products, creating a new world of choices at walmart.com/blackandunlimited.